Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. In der heutigen Folge möchte ich noch einmal das Thema Batteriespeicher aufgreifen, mit dem Fokus darauf, wie kann man heutzutage eigentlich mit Batteriespeichern Geld verdienen, also vor allem mit großen Speichern. Mit kleinen Heimspeichern ist das im Moment ja fast unmöglich. Ich habe ja vor kurzem gemeinsam mit Gunter Gehlert über die Systemdienlichkeit von solchen Systemen gesprochen. Das große Ganze im Blick gehabt, aber ich möchte jetzt heute mal den Fokus darauf legen, wie können große Batteriespeicher heutzutage Geld verdienen, also wirtschaftlich sehr interessant sein für Investoren, um unterscheiden, was ist eine netzdienliche Fahrweise, also wenn ich einen Batteriespeicher netzdienlich einsetze oder marktdienlich, oder kann ich sogar beide Systeme miteinander kombinieren, beide Welten, um am Ende des Tages natürlich Geld zu verdienen. Denn das geht sehr gut. Wir sehen das in anderen Regionen der Welt, kommen wir gleich noch zu. Aber tatsächlich auch in Deutschland ist das möglich. Und wir sehen jetzt nach und nach, dass die ersten großen Projekte realisiert werden. Wir haben in Dahlem, das ist ein südlicher Zipfel von Nordrhein-Westfalen, also im Südwesten, Euskirchen Richtung Rheinland-Pfalz, quasi an der Grenze zu Rheinland-Pfalz in der Eifel. Am Umspannwerk entsteht gerade ein großer Batteriespeicher, der jetzt demnächst auch fertig gebaut ist, ans Netz geht. Und in Wittlich, das ist eine Kreisstadt in der Nähe von Trier, auch dort soll jetzt nach 3 Jahren Planungszeit nun endlich der Baubeginn sein, dass dort auch ein großer Batteriespeicher installiert werden soll. Der oder beide sind marktdienlich. Die wollen Geld verdienen. Und das geht im Moment ganz gut. Gucken wir uns in der heutigen Folge etwas genauer an. Was ist so die Grundidee? Grundidee im Moment ist, wir haben mittags dieses Tal der Strompreise, getrieben durch die Photovoltaikanlagen. Das sehen wir jetzt ja schon seit Wochen und Monaten, das hat man im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, dass die Solaranlagen mittags so viel Strom produzieren, dass wir ihn gar nicht in dem Maße so abnehmen können. Hat verschiedene Gründe, warum wir den nicht gut verteilt bekommen, insbesondere natürlich der nicht schnell genug funktionierende Netzausbau verhindert dort, dass wir den PV-Strom, der dann ja, das ist ja eigentlich der Vorteil, deutschlandweit verteilt, erzeugt wird von den großen Anlagen. Ich spreche jetzt nicht von den kleinen Dachanlagen, sondern insbesondere von den großen Freiflächenanlagen, dass wir ihn verteilt bekommen. Naja, die drücken halt ihren Strom ins Netz. Wir haben jetzt über die Hitze gesprochen, da haben wir natürlich noch ein paar Verluste bei den PV-Anlagen. An sich haben wir halt so irgendwas so 45, 50 Gigawatt Leistung in der Mittagsspitze, mittags um 1 Uhr. Ne? Und dran denken, wir sind in der Sommerzeit. Da ist ja der höchste Sonnenstand nicht um 12 Uhr, sondern um 1 Uhr mittags. Wir sind ja in der falschen Zeitzone. Deswegen ist diese Diskussion mit Abschaffung Sommerzeit, Winterzeit, welche Zeit wählen wir denn eigentlich, ein bisschen unnötig. Denn wenn wir in der Forschung bleiben wollen, 12 Uhr mittags ist der höchste Sonnenstand, ist die Winterzeit die einzig, in Anführungszeichen, wahre Zeit, also so ist ja definiert. Kleiner Hinweis am Rande, aber deswegen nicht wundern, wenn die Solaranlage eigentlich um 1 Uhr herum mit ein bisschen Verschiebung durch die Sonnenposition, aber so um 1 Uhr herum die größte Produktion hat, wenn die Anlage nach Süden ausgerichtet ist. Naja, und da haben wir halt viel Strom im Netz, da ist natürlich die Last auch hoch, am Wochenende niedriger als unter der Woche. Und der Strom ist nichts wert. Und da ist doch die Idee, ja, dann lass uns den Strom nehmen, in die Batterie packen und dann abends, wenn die Sonne untergeht, die solare Einstrahlung nicht mehr zur Verfügung steht. Wir haben über diese Preisspitzen gesprochen, die natürlich dann auch durch die Hitzewelle getrieben worden ist. Aber dann soll die Batterie doch ausspeichern und Geld verdienen. Aber das ist nicht, also das ist die eine Idee, das ist auch die sicherlich eine zentrale Idee, das ist so das Marktdienliche, aber wir haben natürlich auch noch netzdienliche Aufgaben. Das heißt, so eine Batterie, die dann an einem Umspannwerk oder in der Nähe von einem Umspannwerk sitzt, auch dort direkt dann mit dem Umspannwerk verknüpft ist, kann auch noch netzdienliche Aufgaben übernehmen, die sogenannten Systemdienstleistungen. Naja, und die Idee ist, dass wir dann das kombinieren. Dass wir uns mal angucken, ob man damit, kann man da wirklich Geld mit verdienen, was das sind tatsächlich. Und deswegen ist das so ein bisschen unbekanntes Terrain. Das sind erstmal neue Geschäftsmodelle. Auf Papier sind die relativ einfach. Wir kaufen günstig und verkaufen teuer. Ganz einfach. Aber dennoch, ja, weil es noch nicht etabliert ist im Markt, gucken wir uns das mal an. Fangen wir an mit dem netzdienlichen Betrieb eines Batteriespeichers. Auch das ist ganz wichtig. Auch da müssen wir hin. Also netzdienlich bedeutet, dass der Batteriespeicher dem Stromnetz, dem System technisch notwendige Dienstleistung bereitstellt. Da geht es vor allen Dingen, nicht nur, aber in erster Linie um die Stabilisierung der Netzfrequenz. Wir haben ja 50 Hertz Netzfrequenz und wir müssen ja Erzeugung und Verbrauch zu jeder Sekunde ausgleichen. Dafür sind dann die Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich mit den Verteilnetzbetreibern, dass wir da einen Ausgleich haben, wenn es da zu einer Abweichung kommt. Das heißt also, die Frequenz von diesen 50 Hertz abweicht nach oben und nach unten, dann müssen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Da gibt es halt verschiedene Stufen, wie das gemacht wird. Wir haben die Spannungshaltung, das heißt also die Spannung, aus der Steckdose kommen unsere 230 Volt und dann verschiedene Spannungsebenen in den Stromnetzen. Und diese Spannung muss natürlich auf einem stabilen Niveau gehalten werden, innerhalb der Grenzen. Das erfolgt primär über die sogenannte Blindleistung. Das ist also dann auch nochmal ja, Energie, die wir ins Netz geben, die jetzt keine Wirkleistung ist, beziehungsweise wir können sie nicht technisch nutzen. Es geht halt um die Verschiebung der Phasen von Strom und Spannung. Ich mache es jetzt bewusst, geht es da nicht in die elektrotechnischen Tiefen. Auch ein wunderschönes Thema, will ich jetzt aber an der Stelle gar nicht weiter einsteigen. Aber es geht halt darum, durch eine Verschiebung mit Spulen oder Kapazitäten die Strom und Spannung, wenn man eine Wellenfunktion auf und ab, das ist ja dann der Wechselstrom, da kann man halt Strom und Spannung etwas verschieben, dann entsprechende Blindleistung produzieren durch diese sogenannte Phasenverschiebung. Und da geht es halt darum, die Spannung zu halten. Auch diese Leistung, diese Systemdienstleistung werden im Moment erbracht, primär von konventionellen Kraftwerken. Die werden nach und nach weniger. Wir wollen ja raus aus der Kohle. Gaskraftwerke werden wir noch haben. Wir sind schon raus aus der Kernkraft. Aber dennoch sind diese Kraftwerke wichtig. Wasserkraft gehört auch noch dazu. Durch ihre Rotation, ne, die drehen sich halt mit 50 Hertz. Das ist ja genau die Idee. Also 50 Mal pro Sekunde drehen die sich. Und 20 Millisekunden. Und die Idee ist, bei diesen rotierenden Massen, die müssen wir irgendwie ersetzen. Denn das ist der Vorteil insbesondere bei der Frequenzhaltung. Diese Rotationen sind ja träge. Ne, kennt man selber, wenn man sich jetzt hier wie bei mir hier auf dem Schreibtischstuhl ganz schnell dreht, sich im Anschluss und irgendwann aufhört. Man ist ja träge oder das System, in der Physik spricht man von Trägheit, bewegt sich ja so lange weiter. Irgendwann greift halt die Reibung und man bremst ab. Wenn wir jetzt keine Reibung hätten, würden wir uns halt die ganze Zeit immer weiter drehen. Drehimpulse, Haltung. Auch ein wunderschönes Thema. Er soll auch heute nicht weiter vertieft werden. Aber diese rotierenden Massen, die sind tatsächlich wichtig für die Stabilisierung des Stromnetzes. Denn dadurch, dass sie sich permanent ja drehen und auch nicht von jetzt auf gleich aufhören, sich zu drehen, kriegen wir so durch diese Trägheit einfach eine Stabilisierung dieser 50 Hertz. Sorge ist nun, dadurch, dass wir immer mehr weggehen von diesen konventionellen Kraftwerken mit den rotierenden Massen hin zu Leistungselektronik, also Photovoltaik und Wind, denn auch da muss man bedenken, beim Windrad, ja, da dreht sich doch was. Ja, ist richtig, aber natürlich nicht mit 50 Hertz. Ne? Also das Windrad sowieso dreht sich nicht mit 50 Hertz, ist ja kein Propeller. Und selbst im Inneren können natürlich jetzt mit Getrieben dann am Ende den stromerzeugenden Generator auf 50 Hertz Rotation bringen. Das passiert aber nicht, sondern in einem Windrad wird das über Leistungselektronik gemacht, dass man aus dem Drehstrom, der entsteht, dann erst Gleichstrom und dann wieder Drehstrom macht und dieser finale Drehstrom hat dann halt 50 Hertz. Das passiert aber mit sogenannten Umrichtern oder Wechselrichtern, die diese 50 Hertz produzieren. Photovoltaik ist klar, da dreht sich gar nichts, da bewegen sich nur die Elektronen. Auch da brauche ich Wechselrichter, die aus dem Gleichstrom dann den netzdienlichen Wechselstrom machen. Und die Sorge ist nun, und die ist, ja, also sollen wir nicht einfach abtun, formulieren wir es mal so, nach dem Motto, ja gut, dann gehen wir einfach raus aus den konventionellen und dann machen wir es einfach mit PV und Wind. Technisch geht das, kein Problem, aber das war nicht die Idee ganz am Anfang, als man mit der Photovoltaik und der Windenergie angefangen hat, war das Thema Systemdienstleistungen von diesen Anlagen nicht im Fokus. Mittlerweile müssen das die Anlagen, die großen Betreiber sowieso, das muss dann sogar nachgerüstet werden. Auch die kleineren Anlagen sind mittlerweile dazu verpflichtet, zumindest mal die grundlegenden Systemdienstleistungen zu erfüllen und auch nicht auf jede Störung durch Ausfall zu reagieren. Naja, und das Batterien können das auch. Das ist, im Prinzip ist es ja nur eine Leistungselektronik. Das heißt, ich kann natürlich mit entsprechenden elektrischen Bauteilen dafür sorgen, dass diese Geräte eine Netzfrequenz von 50 Hertz aufbauen bei einer bestimmten Spannung. Was haben wir noch an Systemdienstleistungen? Die Versorgungswiederherstellung oder Wiederaufbau, die sogenannte Schwarzstartfähigkeit. Das heißt, also, wenn wir eine Störung im Netz haben, einen Stromausfall, ob das jetzt klein, regional ist oder wie wir es im letzten Jahr im April auf die Iberischen Halbinsel hatten, dann ganze Großregionen, dass man dann anfängt, nach und nach das Netz wieder hochzufahren. Auch da immer die Voraussetzung, Erzeugung, Verbrauch auf einem Level zu halten. Das ist, wenn man so von null auf startet, gar nicht so einfach. Denn sobald es da zu kleinen Störungen kommt, ne, weil die Netze, das sind ja wirklich kleine Inseln, die man dann nach und nach vergrößert und verknüpft, das ist gar nicht so einfach, die stabil zu halten. Das haben wir in Spanien im letzten Jahr ja gesehen. Ist ja dann auch in dem Bericht der ENTSO-E, dem europäischen Netzbetreiber, hat das ja dann in dem Bericht dargestellt, wie schwierig und diffizil das war, obwohl es sehr schnell ging. Innerhalb von 24 Stunden waren ja Portugal und Spanien wieder vollständig am Netz. Also Hut ab für diese doch sehr komplexe Leistung. Weil es halt dann, also es wird zwar trainiert, solche Schwarzstart-Mechanismen, aber man kann es nicht hundertprozentig korrekt simulieren. Aber die Netzbetreiber sind sich der Herausforderung bewusst und bereiten sich auf solche Störungen, diese Wiederaufbaumaßnahmen des Stromnetzes natürlich vor. Das können auch Batterien. Das ist möglich. Wir haben jetzt hier bei Trier in Föhren, habe ich ja mit Gerd Schöller Anfang des Jahres drüber gesprochen, diesen Batteriespeicher, der ist auch schwarzstartfähig. Das heißt, der kann oder ist in der Lage, dann das regionale Netz, das sind jetzt hier quasi die Ortschaften bei Trier, dann auf dort ein Netz aufzubauen. Wenn wir da ein Netz haben, dann können wir nach und nach weitere Verbraucher zuschalten, weitere Erzeuger zuschalten, dass man nach und nach dann die Leistung wieder hochfährt und alle Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten dann wieder am Netz hat. Letzter Schritt ist dann die Betriebsführung, Engpassmanagement. Das ist das Redispatch, was man ja kennt. Das heißt dann, dass man dann auch in manchen Regionen Anlagen, obwohl sie Strom produzieren könnten, abschalten muss, weil das Netz dann den Strom nicht verpacken kann. Also wir werden den Strom nicht los, wir kriegen ihn nicht wegtransportiert über die Leitung. Wir haben nicht genug Verbrauch, sodass wir dann in anderen Regionen dann wieder Strom, Erzeugungssysteme wie Gaskraftwerke zuschalten müssen. Das kommt noch dazu. Also für Batterien, das vielleicht nochmal bei dem Exkurs zu den Systemdienstleistungen, ist die Frequenzhaltung eigentlich die wichtigste und wirtschaftlich attraktivste Aufgabe. Das wird organisiert über drei Arten von der sogenannten Regelleistung. Also, was ist Regelleistung? Auch da bleiben wir mal in einer etwas einfachen Erklärung, gehe jetzt auch da nicht in die Tiefe. Also haben wir gesagt, wir müssen die Frequenz bei 50 Hertz halten. Gibt es zu viel, steigt die Frequenz, haben wir zu viel Energie im System, dann muss die Frequenz runter. Das können wir machen, Leistung rauf oder es ist einfacher, Erzeugung runter. Das ist einfach. Umgekehrt, ist zu wenig Energie im Netz, dann sinkt die Frequenz ab. Was können wir machen? Wir senken auch da die Erzeugung oder passen den Verbrauch an, passen die Erzeugung an, sodass wir auch da wieder einen Ausgleich haben auf die 50 Hertz. Ist die Abweichung zu groß, also vor allem jetzt, wenn die Netzfrequenz sinkt, schalten sich dann irgendwann ab 48 Hertz, schalten sich dann Kraftwerk und Verbraucher automatisch ab. Im schlimmsten Fall, und das ist das, was in Spanien passiert ist, droht uns halt der Blackout. Jetzt können oder haben wir verschiedene Maßnahmen, die dort greifen. Deswegen Regelleistung, das ist die sogenannte Primärregelleistung, die Sekundärregelleistung und die Minutenreserve, die unterschiedlich schnell aktiviert werden müssen. Die primäre Gleisung ist eigentlich das, was typischerweise eigentlich die Kraftwerke selber machen. Ich kann halt minimal diese rotierende Masse natürlich, die fährt nie auf voller Leistungsfähigkeit, sondern ich sage mal auf 95%. Und dann kann ich mal ein bisschen, wenn ich ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen mehr Leistung ins Netz bringen muss, kann ich halt die Turbine nochmal jetzt nicht schneller drehen lassen, aber mehr Energie ins Netz geben. Das geht ja, ne? Die Rotationsgeschwindigkeit ändere ich nicht. Die bleibt halt natürlich bei 50 Hertz. Es gibt zwei Bezahlarten in diesem Regelenergiemarkt. Auch das muss man unterscheiden. Das macht die Sache dann schon, es wird schnell kompliziert. Ganz so kompliziert ist es nicht, aber man braucht schon ein bisschen, muss es schon ein bisschen auseinander dividieren. Wir haben also diese Bezahlart, einmal den Leistungspreis. Da wird man bezahlt, wenn man einspringen könnte. Selbst wenn es nicht abgerufen wird, das ist wieder ein Bereitschaftsdienst, ne, den hat man ja, kennt man ja auch Unternehmen, doch da gibt es ja Menschen, die dann Bereitschaft haben, die müssen dann halt, werden dann gerufen und kommen, und wenn sie nicht gerufen werden, kriegen sie trotzdem Geld dafür, weil sie einfach parat standen und nicht völlig frei in dem Tun waren. Ne? Wenn man Bereitschaft hat, abends auf einer Party ist, sollte man halt idealerweise nicht 3, 4 Bier trinken, sondern bleibt dann halt mal beim stillen Wasser oder beim Alkoholfreien. Aber Leistungspreis bedeutet, man wird auch bezahlt, und das ist bei der Primärregelleistung. Ich biete das an und ich werde bezahlt, selbst wenn es nicht gebraucht wird. Das ist für eine Batterie super, weil die Batterie halt innerhalb von wenigen Sekunden, also die Vollaktivierung muss innerhalb von bis zu 30 Sekunden oder binnen 30 Sekunden erfolgen. Das kann eine Batterie wunderbar. Da sind andere Systeme, konventionelle Kraftwerke, deutlich langsamer. Das können auch keine PV-Anlagen oder PV-Anlagen und Windenergieanlagen können das nicht so wirklich. Und dann gibt es den sogenannten Arbeitspreis. Der greift dann bei der Sekundärregelleistung der Minutenreserve zusammen mit einem Leistungspreis. Und der Arbeitspreis ist einfach nur, wenn die tatsächlich gelieferte und abgenommene Energie, also die dann wirklich auch abgerufen wird, ich biete an, ich kann jetzt halt innerhalb von sehr kurzer Zeit Sekundärregelleistung bereitstellen, dann wird das über einen sogenannten Arbeitspreis, also über die Energiemenge, die dann geliefert und abgenommen wird, wird das bezahlt. Das geht bei der Batterie in dieser Sekundärregelleistung auch sehr gut. Diese Minutenreserve, das ist dann das, was dann nach mehreren Minuten bis zu 60 Minuten lang greift. Das ist dann nochmal ein manueller Abruf, der dann da erfolgt, wenn dessen die vorherigen dann weitestgehend automatisch erfolgen müssen, weil es einfach viel zu schnell geht. Da kann ein Mensch nicht noch erst überlegen und dann auf Knopf drücken und mal einen Regler hochschieben, wie man es jetzt vielleicht so vorstellt. Das haben wir dann an der Stelle tatsächlich nicht. Was kann jetzt die Batterie machen? Wo kann die in diesem Netzdienlichen aktiv werden? Sie kann, ich sage mal, Ersthelfer sein mit der Primärregelleistung. Sie reagiert vollautomatisch und sofort auf jede Frequenzabweichung, ist mit voller Leistung, die sie bereitstellen kann, innerhalb von 30 Sekunden ist sie da. Und das kann sie in beide Richtungen. Sie kann also überschüssige Energie aufnehmen, indem sie einspeichern. Klar, darf sie nicht voll sein, aber das kann man ja steuern. Und sie kann, wenn der Frequenzanstieg ist, also nimmt sie Energie auf, haben wir Frequenzabfall, speist die Batterie Energie ins Netz, ne? Weil Frequenzabfall bedeutet, wir haben zu wenig Energie im Netz. So, was bedeutet jetzt aber diese Primärregelleistung? Die verhindert eigentlich nur den Absturz unseres Systems. Die Frequenz bringen wir in der Zeit tatsächlich nicht auf 50 Hertz. Wir vermeiden damit nur, dass sich dann so eine Kaskade vorsetzt. Hier gibt es aber tatsächlich schon einen sehr großen Markt mittlerweile, dass es dort viele Anbieter gibt. Deswegen ist der Preis doch jetzt gefallen. Das war vor einigen Jahren noch ein bisschen anders. Ist aber mittlerweile, also sicherlich interessant, aber jetzt nicht mehr der Hauptfokus. Wir haben dann die Sekundärregelleistung. Das heißt, die übernimmt dann, nachdem diese Primärregelleistung, die nur wenige Sekunden, Minute, bereitgestellt wird, wird dann auch von einem Rechner des Netzbetreibers automatisch angesteuert und regelt dann die Frequenz auf die 50 Hertz zurück. Und zwar muss ich da die volle Leistungsfähigkeit innerhalb von 5 Minuten bereitstellen. Das wird getrennt ausgeschrieben, auf dem Markt, nämlich für, kann ich mehr einspeisen oder kann ich etwas aufnehmen? Beides geht. Da gibt es auch eine Bereitschaftsgebühr und die Bezahlung der abgerufenen Energie. Das heißt, es gibt den Leistungspreis und den Arbeitspreis. Das war im Jahr 2025 schon eine sehr interessante und Einzelerlösquelle für Batterien. Da kann man wirklich Geld mit verdienen, mit dieser Bereitstellung von Sekundärregelleistung, wenn ich halt netzdienlich bin und das machen möchte. Bei der Minutenreserve, das ist halt das, wenn da, ne, bis zu 60 Minuten lang die Stabilisierung noch notwendig ist, bevor dann die konventionellen Systeme wieder greifen. Das läuft dann manuell, nicht mehr automatisch. Da ist eine recht geringe Bereitschaftsvergütung Wenn es abgerufen wird, ist das gut bezahlte Energie, ist für Batterien theoretisch auch möglich, aber da sie eher eine Nebenrolle. Ja, das heißt also, diese Primärregelleistung, die fällt, die fängt diesen Absturz des Stromnetzes auf. Die Sekundärregelleistung bringt sie wieder auf Kurs und diese Minutenreserve, nur die hält dann die, das System stabil, bis dann halt die normalen Regelalgorithmen wieder greifen können. Und das ist tatsächlich vor allem die Sekundärregelleistung, das ist interessant für Batterien, die halt durch diese schnelle Reaktionsfähigkeit agieren wollen, um am Ende des Tages Geld zu verdienen. Denn darum geht es ja nicht. Ich habe mein Invest, gucken wir uns noch etwas genauer an bei den marktdienlichen Systemen. Ich habe mein Invest und möchte dann das natürlich amortisieren. Alle anderen Systemdienstleistungen habe ich jetzt ja gerade schon erwähnt, also die Blindleistung, die Spannungshaltung, das können die Batterien grundsätzlich, ist teilweise unentgeltlich im Rahmen des Netzanschlusses. Also das ist kein echtes Geschäftsmodell. Die momentanen Reserve, also die Trägheit im System ausgleichen, das können netzbildende Wechselrichter, die können diese Systemdienstleistung, ist immer noch kein Marktprodukt. Da gibt es zuerst Ideen, ist Entwicklung, aber ist immer noch kein Thema. Die Schwarzstartfähigkeit ist natürlich jetzt ein Sonderfall. Auch das kann man sich bezahlen lassen. Das passiert zum Glück natürlich sehr, sehr selten. Da hat man dann entsprechende Verträge mit Übertragungsnetzbetreibern, dass man dann, wenn es zu so einem regionalen, überregionalen Ausfall kommt, dort mit beteiligt sind, dafür natürlich bezahlt wird. Das heißt also vor allen Dingen, was ist bei der Batterie interessant? Also bei den Systemdienstleistungen, die Sekundärregelleistung, damit kann ich Geld verdienen. Dann bin ich netzdienlich, weil ich das Netz stütze. Ansonsten, und da kommen wir zu, ist eigentlich zum Geldverdienen der Intraday- und der Day-Ahead-Markt da. Das heißt, ich kaufe und verkaufe Strom einfach an der Strombörse. Die übrigen Dienstleistungen haben jetzt vorhin in 25 weniger eine Rolle gespielt. Was heißt jetzt marktdienlich? Zweiter großer Teil. Ja, wir können den Strom ja nicht direkt speichern. Nur das ist ja der Grund, warum wir diese starken Schwankungen haben. Diese Duck-Curve haben wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Das heißt, dieses Auf und Ab, hohes Überangebot von Strom aus den PV-Anlagen. Nur der Preis schwankt halt relativ stark. Naja, und die Preisdifferenz günstig einkaufen, mittags teuer verkaufen, nachmittags und am frühen Abend, Urprinzip eines Marktes, diese Preisdifferenz, der sogenannte Spread, das ist dann der Gewinn, Umwandlungsverlust, ich habe noch Service, Wartungskosten etc. Das müssen wir natürlich berücksichtigen. Man muss aber bedenken, das wäre jetzt an dieser Stelle auch zur Einordnung, weil dann kommt ja, aber jetzt Dunkelflaute oder das neue Wort Hitzeflaute, aber es geht ja nicht primär um die Dunkelflaute. Wenn wir jetzt viele PV und Wind haben, dann ist es kein Problem. Dann fällt der Preis teilweise sogar unter 0 Euro. Das heißt, ich kriege den Strom sogar geschenkt. Ich werde bezahlt als Batteriespeicherbetreiber, wenn ich den Strom aus dem Netz nehme. Super. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Idee. Bei der Dunkelflaute habe ich ja dann über einen längeren Zeitraum, mal mindestens 24 Stunden, gibt ja so keine harte Definition, wie eine Dunkelflaute definiert ist, was so die Referenz ist. Aber die Dunkelflaute geht ja über mehrere Tage, also mindestens mal 24 Stunden. Da steigt der Preis stark an. Dafür ist ein Batteriespeicher nicht gedacht. Der Batteriespeicher verschiebt die Energie um Stunden, nicht um Tage. Dafür sind die nicht da. Das müssen und werden wir technisch anders lösen in Zukunft im Zuge der Energiewende. Klar, so eine Batterie kann nochmal über einen Tag oder zwei, wenn sie groß sind, wenn wir wahnsinnig viele Batterien haben, geht das. Aber dann wird halt der Business Case, also wie kann ich dann am Ende Geld verdienen, das wird dann schon wieder unattraktiver. Dennoch bleibt das Speichern von Strom teuer. Auch das sollten wir nicht unterschätzen. Wenn die Preise fallen bei den Batterien, sind immer weiter im freien Fall, getrieben zunächst natürlich durch die Lithium-Ionen-Akkus in den Elektroautos, mittlerweile auch durch die Großbatterieprojekte, die wir weltweit beobachten. Aber das Speichern von Strom ist immer noch teuer. Es ist Faktor 100 teurer als das Speichern von Gas, Faktor 1000 teurer als das Speichern von Öl. Warum? Weil Gas und vor allem durch Öl so eine wahnsinnig hohe Energiedichte haben. So leicht zu speichern sind, wir kippen das Öl auf einen Tank, fertig ist es gespeichert. Das heißt also, diese Nichtspeicherkeit des Stroms oder diese hohen Herausforderungen, die wir haben, die großen Herausforderungen beim Speichern von Strom mit Batterien, dass wir sie elektrochemisch speichern. Das ist teuer. Die Batterien können diese Nichtspeicherkeit so ein bisschen abmildern, aber das Grundproblem, dieses saisonale Speichern, Sommer viel Solarstrom, Winter hohen Heizbedarf, das kriegen wir mit den Batteriespeichern so nicht weg. Dafür sind sie nicht gedacht. So, das habe ich jetzt mal gemacht. Gibt da verschiedene Institute. Ich habe das immer mal nachvollzogen und ich hoffe, dass jetzt mein Kollege Christian Kamlott da mir jetzt nicht die Ohren lang zieht, aber ich denke, das sollte soweit passen. Also mal geguckt für den Zeitraum 1.1.25 bis 30.06.26. Also wir haben 28 Monate. Ich habe auch nur die Day-Ahead-Preise genommen, diesen sogenannten Arbitrage-Handel. Das heißt, ne, billig einkaufen, teuer verkaufen. Mit den Daten von Energy Charts, kennt man jetzt hier in der Runde sicherlich die Seite vom Fraunhofer ISE, die ja die Daten der Netzbetreiber bereitstellen und aufbereiten. Wir haben jetzt seit Oktober 25 einen viertelstündlichen Day-Ahead-Markt, das war vorher beim Stundentakt, wurde in diesem Day-Ahead-Markt gehandelt. Day-Ahead heißt ja, ich kaufe 24 Stunden im Voraus meinen Strom. Intraday ist ja, ich kaufe heute für heute meinen Strom, mehrere Stunden im Voraus. Und was habe ich jetzt mal gemacht? Ich habe jetzt mal Batterien genommen, so typische, klassische, große Batterien, die an die Umspannwerke der Hochspannungsleitungen angeschlossen werden. Wir haben es mal gesagt, die Batterieleistung 300 Megawatt soll diese Batterie aufnehmen oder abgeben können. Das ist jetzt schon Größenordnung von einem Gaskraftwerk, würde ich mal sagen, kleineren Kohlekraftwerk. 300 Megawatt und diese Batterie hat eine Kapazität, also kann 600 Megawattstunden Energie aufnehmen. Auch da mal so Pi mal Daumen. 600 Megawatt, 600 Megawattstunden sind so roundabout 150 Haushalte. Also der Jahresstromverbrauch von, weiß ich, 150, vielleicht 200 Haushalten, hängt so ein bisschen von dem Haushalt ab. Aber mal so zur Größenordnung, was so eine Batterie könnte. Das heißt also, wir haben mit dieser Batterie theoretisch 2 Stunden Speicherdauer. Ne? Wenn die mit 300 Megawatt speichern kann, nach 2 Stunden ist sie voll, weil 300 Megawatt mal 2 Stunden sind 600 Megawattstunden. Gleich immer den Studierenden, warum wir in der Energiewirtschaft nicht in Joule rechnen, sondern in Wattstunden. Die Einheit ist aber viel, viel angenehmer, weil wir halt in diesem Stunden- oder Viertelstundentakt denken. Ich habe auch einen Wirkungsgrad berücksichtigt, also mal 95% Einspeicherwirkungsgrad, 95% Ausspeicherungswirkungsgrad, also bei etwas über 90% Roundtrip. Ja, mal so Pi mal Daumen. Und dann, das ist jetzt eine Besonderheit, das ist vielleicht auch so eine Einschränkung. Ich habe halt historische Preise aus der Vergangenheit genommen, die kenne ich natürlich für die Zukunft nicht. Aber wenn ich genau weiß, was da passiert, dann kann ich jetzt halt mir diese Day-Ahead-Preise mal angucken über die Stunden. Da liegen wir halt bei von über 600 Euro die Megawattstunde. Das niedrigste waren halt minus 500 Euro die Megawattstunde. Also das heißt, dazwischen lagen wir diese Preisdauerlinie, nehmen wir die jetzt mal beim Day-Ahead-Markt. Wenn wir die sortieren, sind wir halt in diesem Segment. Typischerweise liegen wir so zwischen, ich sag mal, 50, 100, dann geht das rauf bis auf 150 Euro. Mal so Pi mal Daumen. Das sind so die typischen normalen Preise mit tatsächlich einem Band bei 0 Euro. Das waren dann doch viele Stunden jetzt in dem Zeitraum. Na, was habe ich dann noch gemacht in dieser Betrachtung? Wenn man jetzt mal so eine Wirtschaftlichkeitskalkulation machen möchte, ich gehe jetzt nicht in die Details, aber mal so ein paar Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt gesagt, mal ein Zyklus pro Tag. Das heißt, die Batterie wird einmal komplett geladen und entladen. Oder, so rechnen auch viele Investoren in diesen großen Batteriespeicher, 2 Zyklen pro Tag. Das heißt, die Batterie wird einmal komplett entladen, also geladen, wieder entladen, nochmal vollständig geladen und nochmal entladen. 2 Zyklen pro Tag. So, dann kann man ausrechnen, ne, wie viele Zyklen habe ich pro Jahr. Was ist so der typische durchschnittliche Spread, also Niedrigpreis zu Hochpreis? Wie viele profitable Tage habe ich und so weiter? Jetzt haben wir natürlich 2025, 2026 perfekte Verhältnisse gehabt. Das waren, wenn man mittags nun mal diese niedrigen Preise. Wenn ich diesen einen Zyklus habe, dann habe ich so einen durchschnittlichen realisierten Spread von 121 Euro pro Megawattstunde. Das heißt also, ich speichere von Einspeicherpreis zu Ausspeicherpreis oder Entladepreis habe ich 120 Euro. Habe ich zwei Zyklen pro Tag, dann fällt es auf 80 Euro, also etwas niedriger. Klar, weil ich natürlich dann diesen großen Unterschied nicht nutzen kann, sondern ich will meine Batterie ja dann zweimal am Tag laden und entladen. Da entstehen also tatsächlich schon interessante Erlöse je Kilowattstunde. Die liegen so zwischen 40 und 50 Euro je Kilowattstunde bezogen auf das Jahr. Also, wo ich 18 Monate gerechnet habe, weil ich aber einen längeren Zeitraum haben wollte, nicht nur ein Jahr, sondern anderthalb. Und wir jetzt ja den Juni gerade rum haben, passte das ganz gut. Dieser Einzyklus pro Tag, da entstehen schon erhebliche Erlöse. Das funktioniert sehr gut. Da haben wir natürlich jetzt den Juni, war sicherlich ein extremer Monat. Da kann man sehr, sehr viel Geld verdienen. Die Verdopplung der Zyklen, das heißt, wenn ich zweimal lade und entlade, steigert den Erlös aber nur um weitere 20%. Das heißt also, der zweite Zyklus, und wenn ich einmal lade, entlade, dann mache ich gutes Geld, mache ich das Ganze noch ein zweites Mal, nochmal laden, entladen innerhalb von 24 Stunden, dann habe ich natürlich deutlich kleinere Spreads. Das heißt also, ne, mein Preisunterschied fällt von 120 auf rund 80 Euro. Außerdem wächst natürlich die Alterung meiner Batterie, weil ich einfach mehr Ladezyklen habe, kennt man vom Smartphone. Aber an sich kann man da tatsächlich sehr gut Geld mitmachen. Die Werte passen auch ganz gut zu den Daten, die jetzt andere untersucht haben. Und was ich auch noch gemacht habe, vielleicht das noch als Ergänzung, ich habe noch gesagt, dass ich jetzt nicht voll Geld verdienen kann, sondern ich habe noch gerechnet, dass ich nur 85, also einen Capture Factor habe ich noch berücksichtigt, also die Korrektur habe ich noch vorgenommen, von einem theoretisch Optimum des Handels mit Bezug auf einen real erzielbaren Handel an der Börse, habe ich auf 85% gesetzt. Das heißt, man verliert 15% an Geld, wenn man doch nicht immer den perfekten Moment erwischt. Ich habe aber keine Netzentgelte berücksichtigt. Die sind im Moment nicht da. Das könnte später wieder kommen. Aber so Batterien haben im Moment keine Netzentgelte. So, also jetzt reden wir über ganz viele Zahlen. Tatsächlich die Erlöse, die ich jetzt machen kann, pro Megawatt installierter Leistung. Ich muss mal gucken, bei den Batterien drüber rede ich, über die Leistung oder die Kapazität. Wenn wir jetzt mal über die Anschlussleistung sprechen, Erlös je Megawatt und Jahr auf diesen Ad-Preis, liegen wir ziemlich gut in dem Bereich, den auch das Batterieinstitut, das ISEA an der RWTH Aachen hat. Die haben so einen Battery Revenue Index erstellt, Link wie immer in den Show Notes. Ähnliche Größenkategorie bei der Batterie, die landen halt bei so roundabout 90.000 Euro der pro Megawatt. Das heißt, ich kann pro Megawatt also Anschlussleistung 90.000 Euro Erlös machen. Es gibt noch andere, die dann größere Summen liefern, aber dieser Day-Head-Wert deckt sich tatsächlich ziemlich gut mit dem, was andere Institutionen machen. Und jetzt kommt die komplette Wirtschaftlichkeit, also ne, die jetzt gerne mit diesen Euro-Beträgen handeln. Man kann damit wirklich Geld verdienen. Ne? Also so eine Batterie, ich habe jetzt mal gesagt, also irgendwas so um die 180 Euro die Kilowattstunde kosten heutzutage Batterien. Also große Batterien, nicht die kleinen, aber die großen. Der Turnkey-Preis für Großspeicher aktuell liegt so zwischen 150 und 300 Euro die Kilowattstunde. Also bezogen auf die Kapazität, muss ich da aufpassen, wie gesagt, worauf beziehe ich mich. Aber große Projekte sind günstiger, klar, Skaleneffekte, und diese Preise fallen weiter. Ich habe gesagt, komm, 180, kann auch mit 200 rechnen, wie auch immer. Wir haben noch, ne, was haben wir noch an Kosten? Wir haben noch die laufenden Kosten, das sind so typische Wartungskosten. Da nimmt man normalerweise so 1,5% der Investitionen, die ich tätige. Das sind die laufenden Kosten für O&M, also Operation and Maintenance, für Service und Wartung. Und dann habe ich noch sogenannte Durchsatzkosten angenommen. Das habe ich mal mit 3 Euro die Megawattstunde. Das ist so Verschleiß. Ich muss mal die Zellen austauschen, mal so ein ganzes Rack austauschen. Also man merkt, also, und jeder, der jetzt Wirtschaftlichkeit kann, das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig schwierig, so eine Cashflow-Rechnung zu machen, ein bisschen CapEx, OpEx rechnen. Also was sind so die Investitionen, die ich tätige? Was habe ich noch an laufenden Kosten? Was habe ich an Erlösen? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Für jemanden, der jetzt in Wirtschaftswissenschaften fit ist. Selbst wenn man konservativ rechnet, und ich habe jetzt mal so eine Amortisation betrachtet mit einer Diskontinuierung, das heißt also abgezinst, denn klar, das Geld, was ich heute habe, ist ja in 5 oder in 10 Jahren weniger wert durch die Inflation und durch weitere Verzinsungseffekte. Typischerweise kann man sagen, so 7% ist jetzt mal so das Kapital, was ich, oder der Zinssatz auf mein Kapital, den ich einsetzen möchte. Ich bekomme da eine Amortisation, wenn ich jetzt mit einem Zyklus am Tag rechne, Amortisation von etwas unter 8 Jahren. Heißt also, meine Batterie hat sich nach 8 Jahren amortisiert. Danach verdient sie Geld. Ne? So ist die Idee, weil formulieren wir jetzt schon ein bisschen vorsichtig. Habe ich 2 Zyklen am Tag, bin ich bei etwas über 6 Jahren, wenn ich jetzt diese Abzinsung berücksichtige, was man durchmachen sollte. Bedeutet also, dass wenn jetzt dieser Spread, ne, das heißt dieser Preisunterschied niedrig zu hoch, so bleibt, auch da habe ich jetzt nochmal berücksichtigt, Erlös, Degradation. Man muss ja schon gucken, wie baue ich jetzt so mein Wirtschaftlichkeitsmodell auf. Da kann man sagen, ja, das stimmt doch alles nicht. Und da muss man das noch berücksichtigen. Und wer weiß, wie in 5 Jahren das ist. Ist vollkommen richtig. Aber dennoch, unter den Annahmen, und ich denke, die sind realistisch, kann man damit ganz gut rechnen. Dann sieht man mit diesen marktdienlichen Batterien, die nur Geld verdienen, billig einkaufen, teuer verkaufen. Das Urgeschäft am Markt. Ist eine Batterie wirtschaftlich hochattraktiv. Deswegen passiert im Moment auch in dem deutschen und im mitteleuropäischen Markt doch einiges. Wir kommen eigentlich hinterher, diese Anschlussgenehmigung zu bekommen. Macht das jetzt hier bei Wittlich, das hat jetzt 3 Jahre Vorbereitungszeit gedauert, bis jetzt dann der erste Spatenstich zu erwarten ist. Das kennt doch alles natürlich schneller gehen. Bedeutet also, klar, kann ich sagen, und das beobachten wir jetzt in den Kalifornien, wenn man da mal, wenn wir mal ganz kurz dorthin springen, klar, viel bessere solare Einstrahlungsverhältnisse, da scheint viel länger die Sonne, und damit nämlich die Spitzenlast ist dann schon morgens um, ich sag mal, 8, halb 9, und dann haben wir die maximale Last, die geht wirklich dann bis 5 oder 6 Uhr nachmittags. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Aber was wir beobachten in Kalifornien, dass noch vor 3 Jahren dieser Nachmittagspeak, das heißt also, ne, Sonne geht unter, Last bleibt hoch, das ist in Kalifornien ähnlich wie in Deutschland. Klar, etwas andere klimatische Bedingungen, da haben wir natürlich mehr Klimaanlagen, die noch laufen, aber trotzdem, ne, Kalifornien als Land mal betrachtet, als eigenständiges Land hat halt, ist wie eine klassische Industrienation, hohe Last immer noch am Nachmittag. Das wurde früher mit Gaskraftwerken gedeckt, dass die dann fast die Hälfte des Leistungsbedarfs gedeckt haben. Das war 2023. Da war noch nicht viel mit Batterien. Und davor 22 ähnliche Größenordnung. Heute, also 2026, und jetzt wenn man den 6. Juli mal nimmt, also Anfang Juli, machen die Batterien mittlerweile fast ein Drittel der Leistung aus, die in den Abendstunden, also 20 Uhr, bereitgestellt werden. Das machen Batterien. Das heißt, die Batterien haben es innerhalb von 3 Jahren geschafft, die Gaskraftwerke aus dem Markt nicht komplett zu entfernen, aber zumindest mal so zurückzudrängen, dass wir die Gassysteme, die Gaskraftwerke nicht mehr brauchen. Ähnliches beobachten wir tatsächlich in Texas und auch in Australien. Klar. Bessere Verhältnisse, was die solare Einstrahlung angeht. Aber da passiert es und da ist das System noch viel weniger subventioniert als in Europa, viel kapitalistischer ausgerichtet. Auch da funktioniert es mit diesem Spreadmarkt, das heißt also günstig einkaufen, teurer verkaufen. Jetzt muss man bei diesem Modell, ne, und dann bei dieser Marktdienlichkeit ein paar Dinge noch beachten, wenn man das mal so ganz ehrlich einordnet. Wenn ich halt genau weiß, wie sich die Preise entwickeln, das ist in der Rückschau sehr einfach, aber in der Voraussicht wissen wir das ja gar nicht, wie die Preise übermorgen sind. Das habe ich halt versucht mit diesem Capture-Faktor, also mal 15% Erlöse abgezogen. Das bildet das schon ab, ist aber natürlich nicht perfekt. Dann, je mehr Speicher wir haben, das ist ja unser Ziel, desto kleiner wird der Spread, weil ich dann plötzlich alle Speicher anfangen, mittags günstig einzukaufen und nachmittags teuer verkaufen. Wenn wir mehr Speicher haben, nimmt natürlich dieser Spread, dieser Unterschied zwischen billig zu teuer, ab. Das wollen wir. Wir wollen ja gerade, und das beobachten wir auch in anderen Ländern der Welt, dass diese Spreizung von Niedrigstpreis zu Höchstpreis mittags zu nachmittags oder abends abnimmt. Auf der anderen Seite, wir müssen weiter PV zubauen, wir wollen und müssen weiter Windenergie zubauen. Und insbesondere, wenn wir die Photovoltaik zubauen, haben wir immer weiter viel, sehr viel Strom in den Sommermonaten, also mal mindestens von Mai, vielleicht sogar Mitte April bis, na, sagen wir mal September, haben wir halt sehr, sehr viel PV-Strom an guten sonnigen Tagen. Moment, der Sommer ist ja wirklich super bis hin zu heiß. Und das wird sich aber ausgleichen. Dann wird es wieder unattraktiver mit den Speichern. Dann kann ich wieder mit PV-Anlagen mehr Geld verdienen. Dann habe ich wieder zu viele PV-Anlagen. Dann wird es mittags unattraktiv, weil die dann doch zu viel Strom produzieren, nicht alle Batterien den Strom abnehmen können und so weiter. So kann sich das System aber permanent gegenseitig ausgleichen, wenn wir es am Markt, wenn wir den Markt sich entwickeln lassen. Dann ziehen wir halt hier und da immer nach und haben eine gesunde Entwicklung. Im Moment passiert das halt nicht, weil wir zu viel regulieren. Die Diskussion führen wir hier in dieser Runde regelmäßig. Das Thema Netzentgelt ist noch eine Frage, wie also die Netzentgelte funktionieren. Aktuell, das habe ich ja diskutiert mit Gunter Gehlert, ne, Paragraph 118 Energiewirtschaftsgesetz. Wir haben eine 20-jährige Befreiung bei der Inbetriebnahme bis zum August 29. Das ist aber regulatorisch nicht gesichert. Das heißt, wir wissen nicht, wie es in Zukunft ist. Das macht die Investoren natürlich nervös, wenn sie keine Planungssicherheit haben. Und dann ist natürlich in meiner Annahme mein Speicher mit den 300 Megawatt unbegrenzt. Das heißt, der kann das jederzeit machen. Das ist auch nicht in der Realität so. Wir haben Anschlussvereinbarungen, wir haben Eingriffe ins Stromnetz, die den Betrieb begrenzen. Das heißt, meine Kalkulation mit diesen 6 bis 8 Jahren Amortisation ist schon natürlich ein Optimum, zeigt aber, wo die Reise hingehen kann. Das heißt also, Fazit: Die großen Speicher, die haben erstmal, glaube ich, das Marktdienliche im Blick, wollen darauf gehen. Das Netzdienliche wird man mitnehmen. Das ist halt ein doch etwas komplizierterer Markt. Aber dennoch hat man zwei Hebel, mit denen man arbeiten kann. Also ich kann diese Batterie halt systemdienlich fahren, die also sowohl marktdienlich, einfach nur Geld verdient am Strommarkt, aber auch netzdienliche Regelleistung bereitstellt. Im Moment kommt der Erlös halt viel aus der Regelleistung, also aus der Sekundärregelleistung und dem Intraday-Handel. Ich habe jetzt mehr nur den Day-Ahead-Handel angeguckt. Das ist so die dritte Säule, aber Intraday macht die Sache noch attraktiver, weil Batterien einfach so schnell reagieren können. Day-Ahead-Daten sind frei verfügbar. Die Intraday-Daten sind nicht ganz so einfach so. Deswegen habe ich jetzt, damit wir mal schnell rechnen können, mal so ein, geht um dieses Gefühl. Und zwar nicht nur ein Bauchgefühl, sondern ein belastbares Bauchgefühl, sagen wir es mal so. Man sieht es funktioniert. Und damit verwandelt eine Batterie diese viel beklagte Volatilität von Photovoltaik und Wind in Rendite. Wenn die Batteriepreise weiter sinken, wenn die Spreads groß sind, niedriger Preis, hoher Preis, den ich dann verkaufen kann, und die Regulierung klar bleibt, das heißt also, wenn die Gesetze sich nicht grundsätzlich ändern, dann haben wir ein sehr attraktives Geschäftsmodell für diese Batterien. Deswegen kommt im Moment jetzt langsam aber sicher Musik in den Laden. Ist natürlich die Frage, ob sich Speicher rechnen, das tun sie. Jetzt haben wir halt regulatorische Hürden, wieso diese Speicher nicht gebaut werden. Umweltschutz, Brandschutz, Lärmschutz, weiß der liebe Herrgott, was alles für Schutz. Alles wichtig, weil wir jetzt nicht falsch verstehen. Aber dennoch, Batterien sind jetzt nicht gefährlicher als eine Straße. Ja, vielleicht hinken so ein bisschen die Geist, aber man weiß, was ich damit meine. Also bedeutet, das ist ein sehr interessanter Markt, der wird sich jetzt entwickeln. Wichtig ist nur, und das ist dann der letzte Aspekt in der heutigen Folge, wir dürfen diese Entwicklung, diese positive Entwicklung jetzt nicht abwürgen, indem wir wieder neue Regulatorik einführen. Da neigt ja die eine oder andere Bundesregierung ganz gerne mal zu. Folgen wir natürlich da, das Interesse an Gaskraftwerken auch weiterhin groß ist, vor allem im Wirtschaftsministerium. Wenn wir den Markt machen lassen, dann kann der Markt super diese Transformation, diese Energiewende voranbringen, diese Kurzfristspeicher in den Markt integrieren, in das Netz integrieren und damit das Netz auch stabilisieren. Und dann ist der zweite Schritt und dann machen wir uns auch Gedanken, wie wir diese saisonale Speicherung bekommen, wie wir die Dunkelflauten überwunden bekommen. Auch das ist technisch möglich. Aber der Weg ist da vorgezeichnet. Wir müssen ihn gehen. Im Moment können wir ihn gehen, aber wir dürfen jetzt nicht weitere oder neue Steine den Batterien in den Weg legen.